Jesus lebt, lebe auch ich. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Dieses Wissen kann jeder haben. Und mein Thema ist, was jeder wissen kann, muss und darf und soll. So, da sind wir schon mittendrin. Weil Jesus lebt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Noch ganz schnell ein paar Einladungen oder Themenankündigungen. Freitag wird das Thema sein, bist du entweder ein Besitzer oder ein Besetzter? So, nur nebenbei, ich lade dich herzlich ein, informiere dich, denn wir sollten herrschen. Das ist Gottes Auftrag, macht euch die Erde untertan, füllt diese Erde. Und wir sind mittendrin, also wir erfüllen zum Teil durch unsere Vermehrung und dass wir so viele Menschen mittlerweile auf dieser Welt sind, fast ja 7 Milliarden. Wir haben schon diesen Auftrag erfüllt, aber wer besitzt uns, wer beherrscht uns, wer kontrolliert uns? Ganz arg wichtig, Gott hat uns den Kopf gegeben, Verstand gegeben, Gott hat uns die Mittel gegeben und ich bin begeistert von diesem Thema. Wir dürfen alles haben, aber nichts darf uns haben. Wir dürfen alles haben, uns ist alles erlaubt, aber nichts darf uns besetzen und beherrschen. Nur als Einstieg, am Samstag wird das Thema sein, ruf nicht die Geister, red nicht negativ, red positiv, erwähne nicht den Teufel, sonst hast du den Teufel in der Arche nachher und er überlebt es. Also rede positiv, bekenn positiv, also ja, rede Gutes und du wirst Gutes bekommen. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, höre unaussprechliche Dinge. Du kannst nur hören, sprechen, wenn du selber unaussprechliche Dinge gehört hast. Wirklich nicht Fassbares, von Gott Offenbartes begriffen hast. So, wir sind mittendrin, was jeder wissen kann. Gott will uns offenbaren. Gott will nicht, dass wir dumm bleiben, unwissend bleiben. Deshalb hat der Mensch auch vom Baum der Erkenntnis gegessen. Er wollte Erkenntnis haben und wir sind mittendrin in diesem Prozess. Heute nimmt das Wissen weltweit massiv zu. Wenn ich dran denke, wie viele Erfindungen, Entdeckungen, Erkenntnisse, was der Mensch alles entdeckt hat. Daniel Kapitel 12, Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Schon allein in der Bibel. Was wir heute an Bibelwissen haben, durch die Archäologie, durch die Forschung, durch Psychologie, durch Philosophie, durch alle möglichen, durch das Internet, da ist so viel Wissen, was auf uns einstürzt. Unsere Zeit der Unwissenheit ist eigentlich vorbei. Niemand kann sagen, ich weiß nicht, ich habe von Gott noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört. Verstehst du? Jede Kirche, jedes Mal, wenn Glocken läuten, ist ein Ruf zur Umkehr. Gott ruft uns, Land, 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 höre des Herrn Wort. So, wir sind nicht mehr im dunklen Mittelalter. Jeder kann sich informieren, der sich informieren will. Viele wollen das nicht. Viele wollen ihren Weg gehen. Wir haben heute Zugang zu dem ganzen Wissen dieser Welt. Jeder kann schon allein durch die kleinen Smartphones, du hast überall Zugang, sogar unterwegs in der U-Bahn, kannst dich Informationen rausholen. Unser Horizont wird gesprengt durch all das, was wir alles entdeckt haben. Seit 1948 ist die Welt nicht mehr dieselbe Welt. Die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Wir können Wolkenkratzer bauen, U-Boote bauen, Flugzeuge bauen. Wir können Herzen verpflanzen, wir können die Genen manipulieren, wir können alles Mögliche machen. Die Technik macht unser Leben so mobil und so einfach. Wir leben wie im Schlaraffenland ja bald. Wenn man den alten Leuten erzählt hätten, das ist Schlaraffenland, sieht so und so aus. Unsere Zeit ist was wie Schlaraffenland. Kommst nach Hause, kannst du per Fernbedienung dein Fernseher bedienen, musst nicht mehr da komisch drücken und einschalten, wie man das früher gemacht hat und suchen. Das kannst du alles so vom Bett aus machen. Wir sind bestinformiertesten Leute, auch die bestausspioniertesten. Man weiß von einem alles. So, wir können mit der Welt kommunizieren, das ist also erstaunlich. Da gehst du auf der Straße und hast etwas im Ohr und kannst mit Tokio, mit Südafrika, mit was weiß ich, mit irgendwelchen Ländern mit kommunizieren und unterhalten. Das ist also wirklich Gnade und ein Geschenk Gottes und natürlich auch eine große Verantwortung. So, wir können unser Leben verlängern, wir werden älter und es gibt heute immer mehr 100-Jährige. Also das Wissen nimmt zu. Das, was Daniel hier gesagt hat, wir können atomisch spalten und was Jahrtausenden nicht möglich war, was die alten Griechen gesagt haben, Atom ist unspaltbar, das machen wir am laufenden Band. Eine neue Zeit ist angebrochen mit allem, was wir wissen. Da bekommen wir Angst. Je mehr du weißt, desto mehr kriegst du Angst. Wozu der Mensch fähig ist, was er alles so kann. Viele werden wahnsinnig dabei. Wir können die Bahnen der Kometen berechnen. Wir können sogar auf Kometen landen. Dort sind die Menschen unterwegs zum Jupiter. Und da werden sie dort landen, und weil sie einen Kometen untersuchen. Wir sehen, der Mensch erreicht Dinge, die man bisher gar nicht erreicht hat. Er sieht, er kann sogar, was unter der Erde ist, von oben beobachten, so wie der Herrgott. Wir können ein bisschen Herrgott spielen. Ihr werdet sein wie Gott. Das hat der Teufel den Menschen eingeredet, und er entwickelt sich durch die Technik und durch all diese Mittel, was wir haben. Und natürlich, wir sehen, die Gletscher schmelzen und wir kriegen Angst und Panik. Wie heißt es in Lukas Kapitel 21, Vers 21? Die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Der Mensch sieht, Pole schmelzen, das Wasser steigt und vieles andere mehr verändert sich, Klima verändert sich massiv. Wir reden darüber, die Klimakatastrophe. Diese Zeit, wo den Menschen Angst wird oder Angst überkommt, ist bereits angebrochen, weil wir zu viel wissen. Zu viel wissen. Bloß das, was wir wissen sollten, nicht wissen. Für die an Jesus Gläubigen gibt es in dieser schrecklichen Zeit, in der wir leben, die alles außer Rand und Band geraten ist und wo der Mensch so langsam die Kontrolle verliert, wo Computer uns beherrschen. Uns beherrschen die Computer. Ich weiß noch, wir lebten vor, ja, das sind schon 15, 20 Jahre bald her, in der südlichen Friedrichstadt, da war diese Magnetbahn. Da steigst rein, ohne Chauffeur, ohne Kontrolleur, setzt rein, die Tür geht zu und die Bahn fährt. Alles automatisch. Das ist unheimlich gewesen. Heutzutage läuft so vieles automatisch. Und ja, das ist der Mensch. Es gibt Sicherheiten, aber auch Unsicherheiten dabei. Roboter beherrschen uns. Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Es wird alles so durch die Technik vereinfacht, kontrolliert und dergleichen. Wir Christen können nüchtern und sachlich bleiben und müssen keine Angst haben vor den Dingen, die da kommen werden. Und die werden noch viel intensiver. Das Wissen nimmt alle paar Jahre zu, multipliziert sich. Das, was wir heute wissen, wird morgen vergessen und überhört sein und übersehen. Christen geraten nicht in der Panik. In der Bibel heißt es, in der Welt habt ihr Angst. Wenn ihr das seht, wo sich das alles entwickelt, Genmanipulation, dass nur Menschen zur Welt kommen, die erwünscht werden, Babys, praktisch, man kann also die Gene manipulieren, die künstliche Besamung, all diese Dinge. Aber wir müssen auch wieder auf der anderen Seite wissen, auch viele falsche Propheten werden aufstehen und werden uns das Himmelreich auf Erden verheißen und in die Menschen die Selbsttäuschung hineinführen. Ich möchte über ein paar Gewissheiten sprechen, was wir ganz sicher wissen dürfen und können. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir sicher sein sollten, überzeugt sein sollten. Die Bibel lehrt uns. In Markus Kapitel 4, Vers 26 bis 29, da wird gesagt, so ist das Reich Gottes. Der Same wird ausgestreut, der Same geht auf, wächst von selbst. Wenn es einmal freigesetzt ist, ist freigesetzt. Wissen, wenn es einmal freigesetzt ist, das kannst du nicht mehr einfangen. So, es wächst von selbst und dann heißt es weiter, und die Erde bringt von selbst Frucht. Zuerst Gras, dann die Ehre, dann von Weizen und in der Ehre. Und wenn die Frucht dann da ist, dann wird es geerntet, die Sichel angelegt. Das ist die Natur. Auch im Geistlichen. Es geschieht alles automatisch. Das Wort Gottes wird gepredigt. Und Jesus sagt in den letzten Tagen, und die Endzeit ist angebrochen, der Matthäus 24, das Reich Gottes wird der ganzen Welt gepredigt. Und mittlerweile via Satellit, Internet, wie auch immer, wird das Reich Gottes weltweit gepredigt. Keiner kann sagen, ich habe es nicht gehört. Ich habe noch nie was gehört. Der wird fast überschüttet und vollgestopft. Im Internet vollgestopft. So, es kommt, wie Gott es verheißen hat, es wird alles wachsen, zunehmen bis ans Ende. Und am Ende wird sich alles verdichten. Das Gute wie das Schlechte wird zunehmen und wachsen. Ist alles dem Wachstum unterworfen. Und wo das nicht der Fall ist, das war nicht von Gott. Das Böse muss wachsen und das Gute. Überleg einmal, beides muss wachsen. Gott hat es so gewollt, der natürliche Mensch muss sich entwickeln und auch der geistliche Mensch. Auch jetzt, die Erkenntnis nimmt zu. Überleg einmal, was die Leute im Mittelalter geglaubt haben. Die haben nicht einmal gewusst, dass man aus Gnaden allein selig werden will oder soll. Man braucht Werke und so weiter. Und dann kam die Erkenntnis Stück für Stück. Dann kam der Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung. Dann kam John Wesley mit der Heiligungslehre. Dann kamen die Baptisten, der Onkel mit der Taufe. Dann kamen die Pfingstler mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dann kamen ja die Heilungsevangelisten, verstehst du? Es wurde mehr und mehr offenbart, was alles verschüttet war von der Urgemeinde, das dunkle Mittelalter, Unkenntnis und Unwissenheit. Das wurde Stück für Stück in diesen letzten 400 Jahren, 500 Jahren offenbart, Stück für Stück. Und jetzt, du hast Zugang zu all diesen Wahrheiten, dass du kannst jetzt erfahren, wenn du willst, nur wenn du willst, nur wenn du willst. Der natürliche Mensch möchte natürlich seine Ruhe haben, möchte nicht geweckt werden, möchte nichts umdenken, der möchte so in eingefahrene Bahnen laufen und sich weiter bewegen. Er glaubt, alles zu wissen. Und genau das ist, wenn du glaubst, ich weiß alles, dann wirst du nicht mehr weiter studieren, wirst du nicht mehr weiter forschen. So wie dieser Direktor hier von unserem Patentamt 1848, der hat seinen Dienst quittiert und gesagt, also ich bin unnötig. Ich kündige, denn es gibt nichts mehr zu erfinden. 1848, 100 Jahre später, wenn der da auferstanden wäre und noch leben würde, der hätte die Welt nicht erkannt. Noch sogar heute, von 1948 bis jetzt, man hätte die Welt nicht erkannt. Was so alles passiert ist, Weltraumfahrt, Mondlandung. Und das ist, wozu der Mensch fähig ist, auf dem Mond zu landen und wieder zurückzukommen. Und jetzt fliegt er bald zum Mars demnächst und kommt wahrscheinlich auch wieder zurück nach ein paar Monaten. So. Ich würde so einige Gewissheiten nennen. Zuerst einmal die Heilsungewissheit. Die gibt's auch. Nicht nur Heilsgewissheit. Bevor ich Heilsgewissheit erwähne, es gibt Heilsunwissenheit. Viele Menschen wissen nicht, ob sie errettet sind. Ob sie in den Himmel kommen. Ja, der liebe Gott wird gnädig sein. Nein, wir müssen wissen, hundertprozentig, ich bin erlöst. Also jeder kann wissen, wenn er will. Der muss forschen, muss so lange Gott suchen und Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Wir müssen uns intensiv mit der Sache beschäftigen, dann werden wir finden. Nur zum Beispiel die Folge, was ich tue, das kommt auf mich wieder zurück. Vergib und es wird dir vergeben. So, es liegt an uns, ob wir Vergebung bekommen oder nicht. Ich muss nur vergeben, nur anfangen zu vergeben. So, da kannst du an einer Hand abzählen, an den Fingern. Also wenn ich nicht vergebe, wird auch mir nicht vergeben. Du kannst wissen, ob es dir vergeben ist, wenn du anderen Leuten vergibst. Dann musst du nicht einmal den Herrgott bitten, lieber Jesus, vergib mir meine Sünden. Fang an zu vergeben. Jesus hat im Vater unseren gesagt, so wie wir unseren Schuldigen vergeben, so wird Gott uns im Himmel vergeben. Nur so. So wer anderen nichts gewährt, keine Vergebung gewährt, keine Freiheit gewährt, der wird selber auch nicht bekommen. Das Wissen des Menschen hängt immer mit dem anderen zusammen. Was ich weitergebe, da offenbart sich bei mir etwas. Da wird bei mir was freigesetzt. So, wir brauchen den anderen, um zur Erkenntnis zu kommen. Deshalb gibt es so viele Menschen. Gibt es so viele Menschen, die was entdecken. Und es ist eigentlich traurig in dieser Welt, dass gerade in der westlichen Hemisphäre, dass Kinder abgetrieben werden. Wenn ich daran denke, viele prominente, gebildete werden abgetrieben. Beethoven, Siemens und viele andere Entdecker, Erfinder, die sind vielleicht siebte, achte, neunte Kind gewesen. Stell dir mal vor, wenn die nicht geboren wären damals, wenn die Leute so engherzig gewesen wären, so egoistisch gewesen wären, wie wir heute sind, da wären viele professionelle Leute gar nicht zur Welt gekommen. Aber wie auch immer, Gott hat Gnade geschenkt, das Wissen nimmt zu. Und was der Mensch sieht, das wird er ernten. Heilsungewissheit und Heilsgewissheit. Was ich sehe, werde ich ernten. Was ich nicht sehe, werde ich auch nicht ernten. Da kannst du machen, was du willst, kannst noch so fromm sein und noch so viel beten, du wirst nicht ernten. Du musst zuerst mal sehen. Und wenn du an dem Saatgut sparst, sparst du am verkehrten End. Man bekommt immer das, was man gibt. Gib und es wird dir gegeben. Wir leben also nach dem Echo-Gesetz. Da brauchst du gar nicht. Wisst ihr, manche Leute denken, ich muss Christ werden, um die Welt zu entdecken. Gott hilft dir. Das ist etwas Schönes, wenn du den Heiland hast und mit Jesus gehst, der hilft dir, diese Dinge zu praktizieren. Aber auf normale Weise, wenn du ganz normal denkst, kannst du die Dinge auch so erleben in dieser Welt. Sehe und du wirst ernten. Da kannst du nicht hinsetzen und sagen, ja, der liebe Gott gibt den Seinen im Schlaf. So, das Echo-Gesetz gilt immer noch. Aufgrund unseres Bekenntnisses werden wir gerettet zum Beispiel. Viele Menschen sind nicht heilssicher, gewiss. Die können nicht sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst jemand anders bekennen und sagen, du, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aufgrund deines Bekenntnisses. Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Du kannst wissen. Du musst nur sagen, ich glaube an Jesus, er ist Sohn Gottes, und der Vater im Himmel hat ihn auferweckt. Nicht die Juden haben ihn gekreuzigt, nein, Gott hat ihn auferweckt. Du musst zwei Dinge bekennen. Jesus ist Herr, ich gehöre ihm, ich habe mein Leben ihm anvertraut, und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wenn du das bekennst, plötzlich wird etwas lebendig in dir. Da bewegt sich etwas. Wer das nicht tut, der wird nie gerettet. Also du kannst gerettet werden, wenn du sagst, ich habe es in der Bibel gelesen, ich weiß, Jesus ist der Herr, er hat alles unter Kontrolle, ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Er ist Herr. Ob das jetzt sich bei dir noch auswirkt oder nicht, es spielt keine Rolle. Du musst nur bekennen. Dein Bekenntnis ist der Schlüssel. Und du bekommst das, was du aussprichst. Jesus ist Herr. Wenn du Probleme hast, Jesus ist Herr über deine Probleme. Wenn du Krankheit hast, Jesus ist der Herr über die Krankheit. Jesus ist Herr über Mangel. Verstehst du? Er ist der Herr über die Stürme. Wer das nicht tun will und Jesus nicht bekennen will, ja, der wird es auch nie begreifen. Der wird seine Rettung nicht begreifen. Weißt du, der Ring wird einem zugeworfen und du musst diesen Rettungsring einfach nur ergreifen. Der Mensch weiß, was er tun sollte. Jesus bekennen, dass er der Herr. So du mit deinem Munde bekennst. Aber er will nicht sagen, Jesus ist Herr, denn er weiß ganz genau, das hat Konsequenzen. Wenn ich sage, Jesus ist Herr, muss ich sagen, er ist mein Herr. Ich kann nicht sagen, er ist der Herr von Herrn Matutis oder der Herr von dem und dem. Er ist mein Herr und das hat Konsequenzen. Weißt du, da steht nur, der muss nur bekennen, Jesus ist Herr. Aber wessen Herr? Du musst auch dich persönlich da mit hineinbringen und sagen, er ist mein Herr. Und wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, nicht nur der Herr, der Herr Meier da von da drüben. Nein, er ist mein Herr. Dann muss ich mich anders verhalten. Dann muss ich vergeben. Dann muss ich meine Feinde lieben, womöglich. Jetzt, dann darf ich kein Egoist mehr sein. Also mein Lieber, das hat Konsequenzen, wenn ich sage, Jesus ist Herr. Er ist mein Herr. Weißt du, es reicht nicht aus zu sagen, der Herr ist ein Hirte. Der Herr muss mein Hirte sein. Mein persönlicher Hirte. Und darum wollen viele Jesus nicht zum Herrn machen. Deshalb bekennen sie auch nicht. Sag nur einfach, Jesus ist Herr über mein Leben, über meine Situation, über was auch immer. Und da verändern sich gewaltige Dinge. Viele wollen Wahrheitssucher sein, aber die Wahrheit interessiert sie nicht. Weißt du, wenn du die Wahrheit wüsstest, müsstest du etwas tun. Wir suchen die Wahrheit. Aber sie wollen die Wahrheit nicht hören, sich nach der Wahrheit nicht richten. So, das schmeckt mir nicht. Oder das liegt mir nicht. Wahrheit ist keine Sache, Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus Christus selbst. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheitssucher. Der Mensch weiß, er fühlt, ich bin ein Sünder. Auch wenn ihm niemand sagt, er weiß, du, ich bin nicht perfekt. Also Irren ist menschlich. Jeder gibt es zu, dass er nicht vollkommen ist. Er weiß. Und er weiß, dass er sich korrigieren muss, dass sich verändern muss. Jedes Mal am Silvester macht er so viele, oder Neujahr, da macht er so viel Gelübde und Vorsätze, das nehme ich vor und das nehme ich vor und das, da will ich mich verändern. Aber schon am 14. Januar ist alles vergessen. Er weiß, ich brauche Hilfe. Ich weiß, ich brauche Hilfe. Und jeder weiß, dass mit mir was passieren muss. Aber er will sich nicht auf jemanden einlassen, er will auf niemanden hören, er will sein eigenes Ich nicht aufgeben. Wir haben ja diese Tage über das Ich gesprochen. Jeder merkt und es und stellt fest und weiß und spürt, also in mir wohnt nichts Gutes. Er sagt es niemand, aber es ist so. Er weiß es, in mir wohnt nichts Gutes. Römer Kapitel 7 von Vers 19 und folgende Verse. Denn das Gute, das ich tue, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Verstehst du? Das ich nicht will. Und wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich nicht das, sondern die Sünde wohnt in mir, die Sünde herrscht über mir. Also das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Dieser Widerspruch, wir leben mit diesen Widersprüchen. Und mit diesem Wissen ist der Mensch reif für die Rettung. Also jeder kann wissen, dass er verloren ist, jeder weiß, dass er verloren ist, jeder weiß, dass ich Rettung brauche, aber er lehnt es ab, nimmt es nicht an, beginnt zu zögern, zu schwanken, hinauszuschieben. Das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Später, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich alt bin, wenn ich das alles hinter mir habe. So, man braucht Hilfe und der Mensch weiß, dass er Hilfe braucht, denn er weiß von Haus aus, ich brauche Betreuung. Ich brauche einen Mentor. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert, der mich begleitet. Der Mensch weiß es. Ein Ich braucht ein Du. So, ein Partner, der mit mir geht, der mich begleitet, denn der Mensch hat von Anfang an erfahren, es ist nicht gut, dass ich allein bin. Ich brauche einen Gehilfen. So, das ist der Mensch in der Situation, wo er sich befindet. Er ist auf Partnerschaft angelegt, deshalb sucht er, mit wem kann ich gehen, wer kann mein Freund sein, wer kann mich begleiten, wer ist mit mir. So, lasst uns nicht stören, wir kriegen den Segen von oben. Lass uns nicht stören, ist doch okay. Sei froh, dass wir nicht Überschwemmung erleben. Andere erleben Überschwemmung. Der Mensch braucht Hilfe. Er weiß, ich schaffe es aus meiner eigenen Kraft nicht. Ich brauche Hilfe von oben. Das weiß er. Hier kann nur der Herrgott helfen. In großen Nöten, Krisen, in großen Gefahren und so weiter. Hier kann nur Gott uns helfen. Der Mensch weiß es. Wenn kompliziert wird und Schwierigkeiten kommen. Und er weiß, es muss die Hilfe von außen kommen. Ich kann von mir aus selber nichts. Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Da brauche ich diesen Geist Gottes. Wie heißt es einmal in der Apostelgeschichte? Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Gott muss uns die Herzen auftun, damit wir das Evangelium begreifen, das Evangelium verstehen, Selbsterkenntnis bekommen, Sündenerkenntnis bekommen. Ich brauche also das Licht von oben. Jeder weiß, in mir wohnt nichts Gutes. Der gottlose Mensch, er weiß es. Ich will, ich möchte gut sein, ich möchte anständig sein, aber ich schaffe es nicht. Ich brauche Gottes Hilfe. Weißt du, der Mensch empfindet in seiner Seele, ich bin leer, da muss was hinein. Ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche mehr Wissen, ich brauche mehr Erkenntnis, ich brauche mehr Fähigkeiten, ich brauche mehr Talente. Er weiß alles. Die Juden wussten, aber sie wollten das bewusst Jesus nicht annehmen. Deshalb, wer sagt, Jesus ist Herr, der muss auch die Konsequenz nachher tragen. Ja, das muss ich tun. Die fragt, in welcher Vollmacht wirkst du, Herr Jesus? Und dann sagt er, gut, ich kann euch sagen, in welcher Vollmacht ich wirke, aber ich muss euch etwas fragen. Sagt mir, war die Taufe vom Johannes, dem Täufer, von Gott oder von Menschen? Und weißt du, da begann diese Diskussion. Wenn wir sagen, die war von Gott, dann wird er uns sagen, warum tut er es nicht? Und während wir sagen, die war von Menschen, werden uns die Leute steinigen. Also, am besten wir sagen, wir wissen es nicht. Sie wussten ganz genau, der Mensch, ob Jude oder Heide, der weiß ganz genau, was los ist, was fehlt, wo es einfach nicht funktioniert in einem Leben, aber er will es nicht tun. Wir wissen es nicht. Du kannst es wissen. Du musst es nur nachvollziehen, tun, verwirklichen. Nichts ist schlimmer, als gegen sein Gewissen zu handeln. Ich weiß, und ich tue es nicht. Und da verlierst du deinen Segen, deinen Frieden, die Salbung Gottes, da verlierst du die Gnade Gottes, sobald du gegen dein Gewissen tust. Du weißt, das ist richtig und du lässt dich unterdrücken, du lässt dich ja binden oder lässt dich da in die Enge treiben. Und das ist Verbrechen an sich selbst. Und nichts ist so schlimm wie das Verbrechen an sich selbst. Du weißt, die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Du weißt. Und wir wissen alle von aus, was gut ist. Man weiß, dass Rauchen tödlich ist. Stehen neulich, da kauft eine Frau 10 Schachtelzigaretten und auf jeder Schachtelzigarette steht, Rauchen ist tödlich, gesundheitsschädlich. Und das legt auf den Tisch, auf das Band zum Kassieren, das legt sie und liest. Und habe ich gesagt, sehen Sie nicht, das ist alles tödlich, schädlich. Und dann sagte, wissen Sie, ich tue es trotzdem. Man weiß es. Und man tut es trotzdem. Du weißt, was giftig ist, was tödlich ist, was schädlich ist. Es ist anders, wenn du es nicht weißt. Und dann sagt die Bibel, dann wird es euch nicht schaden. Aber wenn du es weißt, und es wird noch sogar ganz groß aufgedruckt, ist tödlich. Und dann konsumierst du trotzdem. Du schadest dir selber, weil du gegen dein Gewissen handelst, gegen deine Erkenntnis handelst. Und nichts ist schlimmer, als gegen seine eigene Erkenntnis, gegen seine eigene Logik zu handeln. Viele bekehren sich aus Angst vor, dass sie Konsequenzen haben. Dann darf ich das nicht mehr tun. So, Sie sehen, da muss etwas passieren in meinem Leben, wenn ich mich verändere, wenn ich Ja sage zu Gott, wenn ich mein Leben Jesus übergebe. Und deshalb, ich will mein Inneres nicht vergewaltigen, ich will mich nicht fügen, ich will mein Herr sein. Und da ist es, wo das Ich gekreuzigt werden muss, wo man sich ja sagen muss, nicht was ich will, sondern was Gott will, das muss passieren. Deshalb, wenn du überzeugt bist von irgendwelcher Notwendigkeit zu tun, dann tu es, verändere. Wenn du merkst, es geht nicht mehr weiter so, also ich kann nicht dieses Leben so leben wie bisher, ich muss mich verändern, dann tu es, bevor es irgend zu einer Katastrophe kommt. So viele Menschen, die lassen die Dinge schleifen. Und erst wenn es zu spät ist, dann, Herr, hilf. Da kann Gott auch nicht mehr helfen. Selbst wenn du willst, Gott sagt, ich habe dich gewarnt. Die babylonische Gefangenschaft kam, Gott hat sie oft und oft und oft gewarnt und ihnen gesagt, Leute, ändert euch. Aber sie haben sich nicht geändert. Sie haben gewusst, das Gericht wird kommen, die Strafe wird kommen, aber sie haben sich nicht gerichtet. Erst wenn man weiß, wo man dran ist, gegen wen man kämpft, wer der Feind ist. So viele kämpfen gegen falsche Feinde, die sind gar nicht ihre Feinde, denn die wirklichen Feinde sind sie selber. Und deshalb, sich selbst besiegen ist der größte Sieg. Sich selbst besiegen ist der größte Sieg. Jeder kann wissen, dass seine Sünden vergeben sind. Vergib und es wird dir vergeben. Jeder kann wissen, dass Gott mit einem ist, wenn er das tut, was Gott sagt. Wenn du das tust, was Gott sagt, wirst du auch das kriegen, was Gott dir versprochen hat. Nur nebenbei. Wenn er einen festen Boden unter seinen Füßen haben will, dann muss er die Dinge nach dem Wort Gottes ausrichten, nach dem Erkenntnis. Wort Gottes ist in dir, in jedem einzelnen Menschen ist das Wort Gottes. Jeder einzelne Mensch kann erfahren, kann erkennen, was der Wille Gottes ist. Er muss nur tun. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut. Viele hören, informieren sich aus dem Internet und aus der Predigt und aus was auch immer. Die informieren sich über die Wahrheiten, über die ewigen Wahrheiten, aber sie tun es nicht. Sie setzen es nicht um. Man weiß, wenn meine Beziehung mit meinen Nachbarn, Freunden, Partner, Familie nicht geregelt ist, kann es nicht gut gehen. Wenn meine finanzielle Situation nicht geregelt ist, dann muss ich nicht wundern, dass kein Segen auf meinem Leben ist. Die Bibel sagt, gib Zehnten, bring den Zehnten in mein Kornhaus. Du weißt, also wenn ich gesegnet werden möchte finanziell, ich sollte den Zehnten zahlen. Auch wenn da überhaupt keine Logik dahinter ist, aber es liegt ein Segen. Du rechnest über dein Geld nach, 10% gehören Gott. Und da teilst du dich ganz anders ein. Jetzt kann ich nicht mehr das und das und das und jenes tun. Jetzt muss ich sparen. Ein Zehntel ziehe ich ab und gebe ich Gott. Aber Gott segnet gerade das, was wir ihm geben. Gerade das, was Gott gegeben wurde, das ist gesegnet. So, wer weiß, was zu tun ist und tut es nicht, der schadet sich selber. Du kannst wissen, du darfst wissen, Gott will, dass du es weißt. Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gegessen und jetzt heißt es, setz das um, was du jetzt weißt. Und Gott sagt jetzt, erkenne dich selbst. Und dann weiß der Mensch auch ganz genau, ich bin sterblich. Und alle wissen das, von Haus, alle, ob es die Alten waren, ob es die Jungen sind, wir sind sterblich, unser Leben nimmt ab. Und ich muss mich auf die Ewigkeit vorbereiten. Jeder weiß es, aber was tut er? Man weiß, was Gott will, was der Wille Gottes ist, wie ich dazu komme, den Willen Gottes zu erkennen, diese Heilsgewissheit. Du kannst sie haben, aber du musst bestimmte Voraussetzungen tun. Gott zwingt es nicht. Gott im Himmel und in der Hölle sind nur Freiwillige. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Nur Freiwillige. Gott zwingt niemanden in der Hölle. Du entscheidest dich dafür, für die Hölle, wenn du Jesus ablehnst. Und Heilsgewissheit ist ein Geschenk des Himmels. Jeder kann damit beschenkt werden. Die Heilsgewissheit, die Sündenvergebung steht jedem zur Verfügung. Jeder kann wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Ich habe Frieden mit Gott. Jeder kann diese Heilsfreude erleben und er kann Gott anbeten oder er kann sein Herz verhärten und sagen, nee, diesen Jesus will ich nicht haben. Und dann verspielt man auch seine Ewigkeit. Aber diese Heilsgewissheit, Sündenvergebung, dass der Schuldschein zerrissen ist, dass ich jetzt Frieden mit Gott habe, das kann jeder wissen. In der Bibel heißt es, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Aber das ist erst der Anfang. Und du weißt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Heilige Schrift sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, bekenne deine Sünden und lasse dich taufen, so wirst du selig werden. Wir haben die Anweisung Gottes. Weißt du, was nützt es, du hast die Betriebsanleitung und du behandelst dein Leben nicht nach dieser Betriebsanleitung. Und wir haben die Betriebsanleitung für unser Leben. Du darfst nicht stehen bleiben, nur jetzt habe ich drei Knöpfe gedrückt und da ist nichts passiert. Wir müssen kontinuierlich draufbleiben, dranbleiben, nicht aufgeben, den Kampf nicht aufgeben. Dabei bleiben. Und wir wissen ganz genau, wenn ich nicht aufgebe, wird Gott mich nicht aufgeben. Gott hat noch viel mehr zu geben als nur Sündenvergebung, als nur Heilung, als nur Befreiung. Gott hat so viel zu geben. Deshalb, wir sind auf Vollendung angelegt. Und alles auf dieser Welt ist auf Vollendung angelegt. Und das siehst du, wenn du Augen ein bisschen aufmachst, das siehst du im Natürlichen, das siehst du im Persönlichen. Man wird reif, am Schluss wird man reif. Leider ist das Leben nachher zu kurz. Verstehst? Man weiß so viel und das kann man gar nicht mehr so richtig umsetzen und gebrauchen. Und alles ist auf Entwicklung ausgelegt. Zuerst gibt's Milch und weißt du, dann plötzlich genügt zu dieser Vollendung nicht mehr Milch, immer nur mein Mulch. Da willst du auch feste Speise haben. Und damit du was leistest. Und weißt du, viele Leute leben nur von frommen Leckerles. Aber das bringt uns nicht in den Himmel. Das zerstört unseren Gebiss. Diese ganzen süßen Leckerle. Du kannst deinem Hund so Leckerle geben, aber nicht deiner Seele. Deshalb, du brauchst mehr. Du brauchst feste Speise. Und darauf sind wir angelegt. Dass uns die Augen aufgehen, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Du kannst mehr haben. Das ist Evangelium, das ist Gottes Wort, das ist die Botschaft, die ich hier verkündige und versuche, das rüberzubringen. Du kannst mehr erfahren, du kannst mehr erreichen, du kannst mehr mit nach Hause nehmen, aber du musst wollen. Mit meinem Willen steht und fällt alles. Wenn ich nicht will, keine 10 Pferde bringen mich wohin. Wenn ich nicht will. Wenn ich nicht in die Versammlung gehen will, da kann der Pastor anrufen, kann der Papst anrufen, kann der Herrgott anrufen, da wird nichts passieren. Aber wenn ich den Willen habe, dann muss ich nur wissen, aha, heute ist Gottesdienst, Mittwoch. Da werde ich schon gezogen von einer inneren Macht. Gott will dich weiterbringen zu der ganzen Fülle, zur Vollendung. Darauf sind wir angelegt, dass du nicht nur ein bisschen was weißt. Weißt du, viele sind zufrieden, wenn er A sagen kann. Aber du solltest auch B sagen können und C und D und, weißt, ja, das ganze Alphabet und dass du doch andere Sprachen lernst. Dir steht alles zu. Und das weißt du. Aber du bedienst dich nicht. Ich denke nur an diesen alten Bruder, der nach Hause kam, der verlorene Sohn nach Hause kam. Vater, dem Lümmel gibst du alles. Mir, ich diene dir so treu, hast mir nicht mal ein Böcklein gegeben. Und was sagt der Vater? Mein Sohn, hast du nicht gemerkt? Hast du nicht kapiert? Hast du nicht begriffen? Was mein ist, das ist auch dein. Das ist auch dein. Du weißt, was deinem Vater gehört, gehört auch dir, wenn du sein Kind bist. Oder du bist nur Stiefkind oder bist nur so Findling. Du musst wissen, was du bist. Wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes, mir sind meine Sünden vergeben, mein Name steht im Buch des Lebens, dann weißt du, das steht mir zu. Mein Sohn, das, was mein ist, ist auch dein. Das solltest du wissen. Alles, was in der Bibel drinsteht, ist nicht für den Petrus und Paulus gewesen oder für den Matthäus, das ist für dich. Ich predige nicht für mich, ich predige für dich. Verstehst? Gott hat für dich den Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde. So, wer das Ziel erreichen will, der sollte Dreifaches tun. Der sollte zuerst einmal nach außen sehen, was ist los mit mir, was stimmt mit mir, was fehlt mir, was ist nicht so in Ordnung, dann soll er sich nach innen kehren und sagen, was habe ich, was bin ich, elender Mensch, und dann sollte das Ziel sich vor Augen stecken. Was will Gott von meinem Leben erreichen? Was will er? Und du kannst wissen. Zuerst mal, wenn du weißt, wo du bist, aber die meisten wissen nicht mehr, wo sie herkommen, und die wissen auch nicht, wo sie hingehen. Das ist die Tragödie unserer Zeit. Sie wissen nicht mehr, dass sie von Gott kommen, dass Gott alles für sie vorbereitet hat, und sie akzeptieren das alles nicht. Und deshalb wissen sie auch nicht, wo sie hingehen. Wer den Überblick über sich selbst verliert, über seine Umwelt verliert, der wird das Heil nicht begreifen. Aber du kannst es, wenn du willst. Du musst dich nur hinsetzen. Die meisten Menschen nehmen sich für alles Zeit, bloß nicht für sich selbst. Nur nicht für sich selbst. Gott unterstützt die Faulheit nicht. Gott sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Also wer nicht wissen will, der wird es auch nicht erfahren. Dem wird es Gott auch nicht offenbaren. Wer nicht wissen will, du musst dich schon hinsetzen und sagen, Herr, erreiche ich das Ziel oder erreiche ich das Ziel nicht? Bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Wie heißt es einmal im Psalm? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich denke. Und wenn ich falsch denke, korrigiere mich und stelle mich auf dem richtigen Weg, Herr. Erforsche mich. Du musst dich Gott in Gottes Licht stellen und dich von Gott mal untersuchen lassen. Weißt du, wenn du krank bist, gehst auch zum Arzt. Du vermutest, das ist eine Krankheit irgendwo. Aber du weißt nicht, was du hast. Deshalb geh zum Dr. Jesus. Und lass dich untersuchen und sag, Herr, was ist mit meinem Leben? Warum klappt es nicht? Ich bete und passiert nichts. Wo sind die Blockaden? Du kannst wissen, was die Blockaden in deinem Leben sind, die deine Gebete verhindern. Unser Zweifel verhindert Gebete, unser Ungehorsam verhindert Gebete, unsere Rebellion verhindert Gebete. Was ist los? Weißt du, die alten Israeliten hätten das gelobte Land in 11 Tagen erreichen können. Oder vielleicht noch schneller. In 11 Tagen auf jeden Fall. Aber sie haben 40 Jahre lang gebraucht. Sie haben 40 Jahre lang gebraucht. Und einige sind gar nicht hineingekommen. Einige sind gar nicht hineingekommen. So, du weißt, aber dann ständig gegen Gott rebellieren. Warum hast du uns rausgeführt? Warum sind wir hier? Wer wissen will, wird es erreichen. Wer nicht wissen will, wird es nicht erreichen. Der wird auch das, was er noch weiß, doch oft verdunkelt werden. Das ist eine Tatsache, was ich erlebt. Also wer weiß und es nicht tut, dem wird sogar das genommen, was er hat. Steht in der Bibel so. Der wird verstockter, der gerät in Unwissenheit noch mehr und mehr. Und der bleibt dumm. Gott lässt zu, dass manche dumm bleiben, weil sie die Wahrheit nicht annehmen. Und gibt sogar noch kräftige Irrtümer dazu. Gott vergewaltigt niemand, überfordert niemand, zwingt niemand zu etwas. Er sagt, du hast die Freiheit. Der Baum der Erkenntnis, der stand da. Du hast davon gegessen. Also wer nicht wissen will, der nimmt sich selbst die Grundlage des Wissens. Der nimmt sich selbst den Boden weg unter die Füße. Der verliert sämtliche Gewissheiten. Aber je mehr du suchst, je mehr du fragst, je mehr du forschst, je mehr du hinterher bist, desto mehr wirst du plötzlich erkennen und begreifen, was Gottes Plan ist. So, viele Menschen verlieren die Heilsgewissheit. Der weiß plötzlich nicht, wozu ich bestimmt bin, was ist meine Berufung, was ist der Plan Gottes für mein Leben, weil sie nicht suchen. Sie sagen, naja, ich bin zum Sterben geboren. Das ist viel zu wenig, um nur zum Sterben zur Welt zu kommen. Du bist geboren, um einen bestimmten Zweck, um Gottes Willen zu tun, um eine Bestimmung zu erfüllen. Und das findet heraus, was ist die Bestimmung für mein persönliches Leben. Streite nicht darüber mit anderen Leuten, diskutiere nicht, sondern geh in dir. Frag in dir selbst, Herr, was willst du von mir? Was ist dein Wille? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Du sollst sogar das erfahren, was im Himmel los ist, über dein Leben, über dein Prototyp, dein Original. Aber viele beschränken sich, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber es gibt zwischen Himmel und Erde mehr, als was du nicht siehst. Ich denke nur, die ganze Technik, dass wir heute per Handys, Mobilfunk telefonieren können. Handys gibt es nur in Deutschland. Mobilfunk nennt man international. Verstehst? Dass du mit der ganzen Welt telefonieren kannst. Das ist doch ein Wunder. Ein technisches Wunder. Wenn du ein Kind fragst, Kind sagt, weiß ich nicht, aber das funktioniert. Und selbst Erwachsene können das gar nicht verstehen. Wie funktioniert das alles? Du musst nicht alles verstehen, wie es funktioniert. Du musst nur das Richtige gebrauchen. Das Wenige, was du hast, fang an zu gebrauchen. Und du wirst noch mehr bekommen. Und noch mehr. Kommt noch mehr Segen nach. Die nicht wollen, die werden beschränkt bleiben. Die leben weiter auf Sparflamme. Für ein begrenztes Leben, ein limitiertes Leben. Ja, der liebe Gott hat uns nicht mehr gegeben. Gott will allen Kindern Gottes so viel geben, dass sie Überfluss haben. Dass du mehr als genug hast. Das ist, was Gott für uns vorgesehen hat. Mehr als genug. Der Auserwählte ist bei Gott und der sollte alles haben. Was meines ist, auch dein. Wir müssen nur die Zeit uns lassen, dass wir da hinkommen. Zuerst ist ein Halm, dann die Ehre und dann, am Schluss die Frucht. Weißt du, wir müssen warten, bis die Frucht da ist, bis das alles ausreift, auch in meinem Leben, auch mit den Gaben. Viele möchten sofort alles auf einmal haben. Gestern bestellt und heute schon geliefert. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Der Auserwählte weiß, ich bin auserwählt, er spürt in seinem Inneren und so weiter. Und er fängt an, das auszuleben. Ich bin ein Erwählter Gottes. Und jeder kann es wissen, jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat. Deshalb, so du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist Herr, kannst du wissen, kannst du erfahren, dass du Kind Gottes bist. Du wirst gerechtfertigt. Plötzlich wird dein Leben übereinstimmen. Plötzlich wird aus deinem Minus Plus. Plötzlich nimmst du zu im Geist, in der Erkenntnis. Du weißt, dass du auserwählt bist. Du weißt, dass du berufen bist. Du weißt, dass du eine Bestimmung hast. Und jeder Mensch hat es. Jeder Mensch hat das. Du musst nur herausfinden, wozu bin ich geboren? Bin ich nur zum Essen geboren, zum Schlafen geboren? Wozu bin ich geboren? Was ist der Zweck meines Lebens? Und viele fliehen vor ihrer Erwählung, so wie einst dieser liebe Jona. Oh, Ninive, nein, ich möchte mit Ninive nichts zu tun haben. Das geht über meine Kraft hinaus und über mein Vermögen, über meine Liebe, über meine Sympathie. Weißt du, der hat sich nicht zugetraut. Gott sagt, Jona, nach Ninive geht's mit dir. Du weißt es ganz genau, aber du gehst genau in die falsche Richtung. Statt nach Ninive fährst du nach Tarsis. Du weißt um deine Berufung, aber du drückst dich. Jeder kann wissen und jeder weiß es, wozu du geboren bist. Mir liegt das Sprechen, dem anderen liegt das Singen, dem anderen liegt das Schreiben, dem anderen liegt das Arbeiten, dem anderen liegt das Lieben. Dem anderen liegt das Dienen. Jedem liegt etwas anderes. Jeder hat eine Gabe von Gott bekommen. Und meistens haben wir 3, 4, 5 Gaben bekommen. Und die sollten wir jetzt einsetzen. Ich weiß, was ich kann. Und ich sollte das, was ich kann, gebrauchen. Und zwar gut gebrauchen. Ja, aber ich bin nicht so wie der. Wenn du ein Strauch bist, dann sei ein guter Strauch. Ein dicker Strauch, fetter Strauch. Verstehst du? Wenn du keine Palme sein kannst und keine Tanne, dann sei das, was du bist, gut. Mach deine Berufung fest. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Berufung festmachen. Zuerst einmal fängt die Berufung nur mit dem Wissen an. Du weißt, du spürst, du empfindest. Aber dann traust du dir selber nicht zu. Warum? Weil du Gott nicht zutraust. Würdest du Gott zutrauen, würdest du auch deiner Berufung zutrauen. Ich gehe nach Ninive, macht, was ihr wollt. Weißt du, aber so viele halten sich dann an ihre Komplexe. Die hören, was der Teufel sagt. Das kannst du nicht. Die Leute in Ninive, die sind ganz böse Leute. Die sind Verbrecher. Die werden dir kein Wort glauben. Aber weißt du, wenn Gott dich nach Ninive schickt, die werden auf die Knie fallen und in Sack an Asche Buße tun. Fang an zu glauben. Die Bundeslade ist interessant. Dieses kleine Schmuckstück da im Tempel, im Allerheiligsten, wo die Gebote Gottes, die Gesetzestafel drin waren. Diese Bundeslade wurde gebaut aus einem billigen Akazienholz, das überall in jeder Straßenecke gab. Aber das wurde mit Gold überzogen. Und der Herr wohnte in der Bundeslade. Seine Herrlichkeit war da drin, aber es war ganz gewöhnliches Holz. Und genau das ist, was der Herr aus dir macht. Er nimmt ganz gewöhnliche Menschen aus Fleisch und Blut. Ein paar Knochen noch dazu, ein paar Nerven dazu, ein paar Muskeln dazu, ein paar Haare dazu, die zählt er auch noch mit. Und dann überzieht er das mit Gold, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade und Liebe. Du darfst wissen, ich bin Gottesträger. Ich trage Gott in mir. Und ich predige hier und versuche den Menschen rüberzubringen. Wir sind Gläubige, die Jesus in sich haben. Wir haben nicht Jesus um uns und wir haben nicht Jesus über uns. Wir haben Jesus in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott in uns. Wisst ihr das so? Christophorus, Christusträger. Aber in uns, nicht nur irgendwo auf die Schulter. Die Gotterwählten, die werden zwar von der Welt als Dumme bezeichnet, Törichte, Schwache, Unedle, Verachtete und Nichts, aber das macht nichts. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist eine Gewissheit. Auch wenn die Leute uns kein Wort abnehmen, aber sagen, die sind einfältig, die sind so bedürftig, denen fehlt es ja vorne und hinten. Aber genau das ist ein Geheimnis. Je weniger ich von mir halte, von mir bin, desto mehr bin ich bei Gott. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Du kannst sicher sein, erst wenn du nichts mehr bist, keine Hoffnung mehr hast, dass du reif für den Himmel bist. Eine Gewissheit, die wird verkündigt und das weißt du auch. Erst wenn ich tot bin, nimmt mich Gott an. So wie diese Frau da in Frankfurt-Oder, wo wir missioniert haben und jemand gibt einen Zettel, möchten Sie in den Himmel kommen? Nein, ich möchte noch nicht sterben. Verstehst du? Leute wissen ganz genau, diese atheistische Frau wusste ganz genau, wenn ich zu Gott komme und zu Gott kommen will, muss ich sterben. Muss ich sterben. Ich will noch nicht sterben. Du hast dieses Wissen, diese Gewissheit. Und jetzt, was machst du? Du weißt es. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Und dann kommt das Gericht Gottes. Das wissen wir alle. Und dann betet hier dieser Psalmist und dann wird auch die Griechen, das haben die Griechen, obwohl sie nicht die Gottesoffenbarung hatten wie die Juden, auch die Griechen wussten, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Oder erkenne, dass du sterblich bist. Erkenne, es geht alles vorbei. Nichts wirst du behalten, dein Besitz. So, es gibt also der Geist Gottes, unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, eine Gewissheit. Jeder kann dieses Zeugnis haben. Da musst du nicht studieren, da musst du nicht irgendwie bestimmte Rituale erfüllen. Nein, du musst nur dein Herz Gott geben. Und der Geist Gottes gibt dir ein Zeugnis. Du bist gerettet. Kommst in den Himmel. Gott liebt dich. Diese Entrückungsgewissheit, du kannst sie haben. Wenn ich Kind Gottes bin, ich weiß, ich werde entrückt. Ob ich jetzt sterbe, beides ist möglich. Beide Möglichkeiten sind für uns drin, jetzt auch bis heute. Wir können entweder entrückt werden oder wir können, dass wir sterben, dann werden wir überkleidet. Wir werden auferstehen mit Christus. Beides, bei beiden ist die gleiche Prozedur. In 1. Korinther 15, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und das verstehen alle, das dürfen alle wissen, das können alle wissen. Und alle Völker haben das gewusst. Sterben ist nicht das Letzte. Wir treten hier eine Reise in die Ewigkeit. Die Pharaonen haben ihre Pyramiden gebaut, obwohl sie nicht diese Gottesoffenbarung hatten. Sie wussten, sie spürten, wir gehen in eine Reise ins Jenseits. Es gibt ein Jenseits. Nur ein paar dumme Atheisten, die haben das einfach ignoriert. Mit uns 1,80 Meter unter der Erde und ist alles vorbei. Nein. Es geht weiter. Alle Kulturen auf dieser Erde haben immer geglaubt an ein Weiterleben nach dem Tod. Alle Kulturen. So, das ist ein allgemeines Wissen, ein Allgemeingut der Menschheit. Alle wissen es. So, auch diese, was Paulus sagt, dieses Geheimnis von der Entrückung. Wir werden nicht alle entschlafen oder sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also, und schon bist du weg. Und schon bist du weg. Wer keine Heilsgewissheit hat, der sagt, mit dem Tod ist alles zu Ende. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist nicht. Weißt du, wir können uns viel eindenken oder uns einbilden. Und jeder weiß, also, nee. Es muss noch ein Jenseits geben, ein Weiterleben. Meine Bibel sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Meine Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Und Gott will sogar den schlimmsten Menschen helfen. Er will ihn in den Himmel bringen. Aber er muss sich auch in den Himmel bringen lassen. Deshalb, Freiwillige sind im Himmel und Freiwillige sind in der Hölle. Niemand wird gezwungen in den Himmel. Gott vergewaltigt niemand. Die Erlösung, das Heil, ewiges Glück, das ewige Leben, das Leben mit Gott, ist eine freiwillige Sache. Will ich meine ganze Ewigkeit mit dem lieben Gott zusammen verbringen? Das drückt sich nachher hier unten aus. Wenn ich sage, Jesus ist Herr, dann will ich bei dem immer die ganze Zeit sein, immer am Tisch bei ihm sitzen, immer in seiner Gegenwart sein. Niemand wird von Gott gezwungen, ein Bürger des Himmels zu sein. Niemand wird gezwungen, sich im Himmel eintragen zu lassen. Niemand wird gezwungen, umgestaltet zu werden. Jetzt musst du dich verändern, dass du dort reinpasst in die Herrlichkeit Gottes. Es liegt immer an einem selbst, ob er die Gelegenheit wahrnimmt, die ihm geboten wird. Du kannst haben, wenn. Du kannst haben, wenn. So, wir dürfen wissen, unsere Mühe, unsere Arbeit im Herrn oder überhaupt unsere Arbeit, aber für ganz besonders für Gläubige spreche ich hier, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Alles, was du für den lieben Gott tust, egal, der Zehnte, Gebet, Nächstenliebe, alles, was du für Gott tust aus Liebe, das ist nicht umsonst. Nicht umsonst. 1. Korinther 15, 58, darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn. Du musst über, wenn du es über die Ewigkeit dich informieren willst, die 1. Korinther 15 liest, da steht so viel über die Auferstehung und das Leben nach dem Tod. Und da heißt es, und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also, wenn du was Gutes für dich tun willst, fang an, Gott zu dienen. In kleinen Stücken, werde nicht gleich Weltmissionar und Weltevangelist, aber werde wenigstens ein Missionar vor deiner Haustüre oder ein Diener Gottes in deiner Nähe. Und so sicher wie wir sterben, so sicher werden wir auch auferstehen, ihr Lieben. Dem Menschen ist gesetzt, und das wissen wir, einmal zu sterben. Und was kommt dann? Ist ein ehernes Gesetz, ein unumstößliches Gesetz ist es. Dann kommt das Gericht Gottes. Natürlich, viele Menschen erschrecken, wenn ich sage vom Gericht Gottes. Das ist die Beurteilung. Dann wird Gott dich angucken und sagen, naja, was warst du? Was hast du, was bringst du mit? Weißt du, Gott will nicht, dass wir mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Und jeder weiß, wenn ich in der Ewigkeit gehe, ich darf nicht mit leeren Händen kommen, ich muss was mitbringen. Was habe ich? Und das Gericht ist Beurteilung, Bewertung meines Lebens oder die Auswertung aus meinem Leben. Was ist dabei rausgekommen? Was hast du alles hier auf dieser Erde gemacht? Was hast du hier auf dieser Erde gemacht? Wer sich jetzt richtet, heißt es in meiner Bibel, der wird nachher nicht gerichtet. Also du weißt, wenn ich mich jetzt richtig einstelle, richtig mich orientiere, richtig mein Leben lebe, dass ich nachher nicht gerichtet werde. Vielleicht, ja, ich hätte auch manches besser machen können. Gewiss, wir werden vielleicht mal meine Korrektur hinnehmen müssen und sagen, Entschuldigung, lieber Gott. Aber ich habe getan, was ich tun konnte. In der Bibel heißt es immer wieder bei Leuten, die Gott gedient haben, sie tat, was sie konnte. Und genau das ist, tu, was du kannst. Nicht das, was du nicht kannst. Gott erwartet nicht, dass du etwas tust, was du nicht kannst, was über deine Kraft hinausgeht. Tu, was du kannst. Dein Leben wird ausgewertet. So, wer sich jetzt richtet, der wird nachher keine Notwendigkeit haben, groß sein Leben da noch ausrichten. Gott sagt, kommt her, ihr Knechte. Ihr wart immer so wenig treu, aber ihr habt gut gewirtschaftet. Ihr habt 2 Talente bekommen, aber du hast noch 2 dazugewonnen. Du hast 3 Talente bekommen, du hast 3 dazugewonnen. Du hast 5 Talente bekommen, du hast noch 5 dazugewonnen. Also, du hast gedient mit dem, was du hattest. Und du weißt, was du hast. Und du hast nicht nur Schlafgeist. Verstehst, dass du sagst, oh Herr, es ist so schön zu ruhen. Wir werden eines Tages im Himmel genug Ruhe haben, im Jenseits. Deshalb hier sind wir zum Arbeiten, zum Dienen, zum Lieben, zum Nehmen, zum Geben, ja, uns einzubringen. In Johannes 3, Vers 18, wer an ihm glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht an ihm glaubt, ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an ihm glaubt, der wird nicht gerichtet. Also hier fängt es schon an. Wenn du dich nach Jesus richtest, weißt du, da wird Gott dich nicht mehr verdammen. Gott richtet niemand. Jeder richtet sich selbst. Weißt, der Mensch macht selbst die Drecksarbeit. Er verurteilt sich. Gott richtet niemand. Gott verdammt niemand. Jeder Mensch richtet sich selbst. Aufstieg oder Abstieg, das bestimmt jeder selbst. Im Natürlichen wie im Geistlichen. Du weißt, wenn ich übe, werde ich Meister. Aber wenn ich nicht übe, werde ich das verlieren, was ich sogar habe und kann. Alle Menschen haben die gleichen Chancen. Alle haben 24 Stunden. 7 Tage der Woche. Und so weiter. Was mache ich aus diesen 7 Tagen, 24 Stunden? Wie nütze ich mein Leben? Kaufe die Zeit aus, es ist böse Zeit, so sagt die Heilige Schrift. Entrückung ist nichts für die breite Masse. Entrückung ist für Menschen, die ihr Leben ganz bewusst und zielbewusst leben. Guck mal, 2 Millionen sind aus Israel, aus Ägypten rausgezogen damals. Und nur 2 kamen an, Josua und Kaleb. Nicht das ganze Judenvolk. Nur die, die bereit waren, von Anfang bis zum Schluss an der Sache zu bleiben. Und du weißt ganz genau, wenn ich an der Sache bleibe, kämpfe und nochmals kämpfe, ich werde das Ziel erreichen. Auch wenn ich Umwege fahre, ich werde ans Ziel ankommen. Entrückt werden nur die, die den Geist Gottes haben. In der Physik haben wir mal etwas gemacht. Unser Lehrer hat einfach Holznägel und Holzstäbe und Nägel und so weiter. Und dann sagte Kinder, sortiert mal diese Eisennägel von den Holznägeln raus oder Holzstücke von diesen Eisenstücken raus. Dann haben wir angefangen und gesagt, ich kann euch eine Methode zeigen, die geht viel einfacher. Er kam mit seinem Magnet und das Eisen wurde angezogen und die Holznägel blieben hier. Und dann habe ich etwas später, als ich Christ wurde, habe ich etwas gelernt. Du musst wissen, aus welcher Substanz du bist. Hast du den Geist Christi, hast du dieses Metall, das dich nach oben zieht, zu Gott zieht, das Verlangen zu Gott? Oder bist du nur ein Holznagel? Wir müssen verstehen, und wir können es, das, was wir sind. Wir können etwas anderes sein. Und das ging nur durch und schon waren alle Eisenstäbe oder Eisenspäne oder was da auch immer war sofort weg vom Tisch und nur noch das Holz. Und dann konnte er ganz leicht sortieren. Und genau das ist, was die Heilige Schrift sagt. Und er wird seine Engel senden und sie werden die Faulen von den Guten sortieren, die Schafe von den Böcken, Spreu vom Weizen. Das wird ganz schnell sortiert. Der Engel wird nur einmal durchgehen mit seinem Magnet. Und alles, was echt ist, wird nach oben gehen und das Falsche bleibt unten. Man kann es nachher im Mülleimer stecken. So, Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern Gott schaut auf die Substanz. Was für eine Substanz du hast. So viele Menschen spielen so fromm, heilig, schleimen und sind religiös. Aber was ihnen fehlt, ist die Substanz, der Geist Gottes. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Also ist so wichtig, dass du die innere Substanz hast und innen drin das bist, was Gott ist. Und das geht einmal durch und wird alles angezogen. Das ist wirkliche Gnade, wenn du das verstehst. Uns rettet nicht unsere Moral oder Denken oder Religion oder Ansichten. Uns rettet nur Gott in uns. Das Erbarmen Gottes, er geht einmal durch und das ist Entrückung. Alles andere sind Holznägel. Und ich weiß nicht, ob du mit den Holznägeln heute sehr viel anfangen kannst. In den Seligpreisungen heißt es immer wieder, glückselig ist der. Glückselig ist der, der um sein Heil Bescheid weiß. Die geistlich Armen, ich brauche dich, oh, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Die sind selig. Aber nicht die sagen, ich bin gar satt und ich bedarf nicht. Ach weiß, wir haben einen tollen Pastor, wir haben tolle Gemeinde, wir haben tolle Musik, wir haben tolle Anbetung. Nein, nur derjenige, der weiß, ich habe nicht genug, Heiland, ich habe nicht genug, ich brauche mehr, der wird entrückt. Glückselig ist der, der weiß und so weiter. Das 39 Seligpreisungen sind schon allein in dem Neuen Testament enthalten. Wer mit Gott geht, der weiß, Gott wird mich vollenden, Gott wird an mir arbeiten. Ich kann es nicht, aber er kann alles. Der weiß es. Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Du musst um deine Zukunft nicht sorgen. Wenn du Kind Gottes bist, liegt dein Leben in seiner Hand. Er ist Herr. Geschwister, es ist so wichtig zu wissen, er ist mein Herr. Er ist der Schaffner, der vorne alles steuert, der alles unter Kontrolle hat, der alles in der Hand hat. Er ist es. Und ich sage dir eines, wenn du wahres Kind Gottes bist, ist für dich alles vorgedacht, vorgeplant, vorbereitet auf alle Bereiche. Du musst nur einsteigen und sagen, ich bin dabei. Das ist so leicht. Ich bin dabei. Herr, ich halte zu dir. Ich bin in deinem Zug. Ich will nicht woanders sein. Ich will bei dir sein. Gott wartet nur auf deine Zustimmung. Und das kann jeder. Jeder kann sagen, ja, Herr. Jeder. Da muss er nicht studieren. Gott wartet nur auf unsere Einwilligung. Ganz einfach. Er will, dass du Jesus aufnimmst. Und wer mit seinem Munde bekennt, Jesus ist Herr. Da musst du nicht in anderen Sprachen beten. Das kannst du in Deutsch sagen, Englisch, welcher Sprache auch immer. Du musst nur mit Jesus einverstanden sein, so wie Gott uns Jesus gegeben hat. Als kleines Bambino, als den jungen Mann von Nazareth, als den Wunderheiler, Dämonenbefreier, den Messias, der verspottet und verworfen wurde. Du musst den Jesus so akzeptieren, nicht wie die Menschen ihn haben möchten, sondern wie Gott ihn uns gegeben hat. Der sich erniedrigt hat, der zu uns herabgekommen ist, der einer von uns geworden ist, in aller Schlichtheit Jesus annehmen und dann mitgehen. Du, wir sagen, wenn Jesus heute folgen würde, ich würde sofort dem Herrn Jesus nachfolgen. Und wenn er zu meinem Fischerauto kommen, Fischerschiff, zu meinem Schiff kommen würde, würde ich sagen, ja Herr, ich gehe. Aber weißt du, das war sehr schwierig, auch damals den Leuten Ja zu Jesus zu sagen. Es ist in allen Zeiten immer wieder sehr schwer, Ja zu Jesus zu sagen. Du kennst ja gar nicht. Du siehst nicht irgendwie, dass das was Besonderes ist an Jesus. Er ist ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Und dann sagt, komm, folge mir nach. Und sie verließen sofort ihre Netze und folgten ihm. Da staune ich immer. Da staune ich. Da muss eine Offenbarung gewesen sein. Da muss irgendetwas gewesen sein, dass sie das begriffen haben. Ja, Herr, das ist Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Und heutzutage, wir wissen ja alles. Verstehst? Heutzutage muss niemand rätseln, ist er das oder ist er das nicht? Heutzutage muss niemand so dumm sein, wie die damals, die Galiläer waren. Ja, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Verstehst du, uns fragen und zweifeln und was halten die Leute von mir? Heute kannst du aufgrund der Überlieferung, aufgrund, was uns die Apostel überliefert haben, kannst du ganz genau wissen, das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Da brauchst du nicht mal den Heiligen Geist dazu. Glaub mir das. So krass, wie ich das sage, wir haben ihn schwarz auf weiß. Aber dann, wenn du Ja zu Jesus sagst, kommt auch der Heilige Geist und offenbart es, das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann bist du 100% gewiss, da kann dir diese Gewissheit dir niemand nehmen. Niemand. Da können sie erzählen, dass es nicht wahr, was in der Bibel steht. Dann kannst du sagen, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Und das, was du erlebt hast, kann sie niemand nehmen. Verbrenn mal deine Finger auf die Platte und dann braucht man dir nicht mehr sagen, die Platte ist heiß. Da muss dir niemand mehr was erklären. So, kommt und sieht. Kommt und erfährt. Und das ist so wichtig, ja, zu Jesus zu sagen, wie Gott ihn offenbart hat, wie Gott uns ihn gegeben hat, in der Niedrigkeit. So einen großen Herrn zu glauben, das kann jeder. Die alten Griechen, Zeus und Jupiter und die ganzen Gottheiten, weißt du, die Großen da oben. Gott will nicht, dass du an die Großen da oben glaubst. Du musst an den Kleinen da unten glauben. So paradox, wie das klingt. Den kleinen Jesus. Mein Jesus. Und wer das sagen kann, Jesus ist mein Herr. Und das bekennt. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Weißt du, der ist noch tiefer gegangen als nur auf diese Erde. Der ist sogar in die Unterwelt gegangen. Der ihn von den Toten aufweckt. Diesen Jesus, das ist mein Herr. Aber das kann jeder. Wir haben ja hier schwarz auf weiß. Die Auferstehung ist die bestbezeugte Lehre überhaupt, was wir haben aus dem Altertum. Lies mal 1. Korinther 15. Wie viele Leute haben die Auferstehung gesehen, den Auferstanden gesehen? Wie viele sind dem Auferstanden begegnet? Wenn du denen nicht glaubst, wirst du niemand mehr glauben. Du kannst wissen. Und du kannst nachgehen. Und die Leute hätten damals nachgehen können und können fragen, also Jakobus, war das dein Bruder, der da auferstanden ist? Und die ganzen Leute ringsherum, Nikodemus und Josef von Arimathäa, war das der Jesus, den ihr beerdigt habt? 500 Brüder ist auf einmal erschienen. So, Gott will nur, dass du Jesus aufnimmst und damit einverstanden bist und ihm nachfolgst und dass du es, was er dir sagt, im Kleinen, nicht im Großen. Er wird nicht sagen, geh hin und, was weiß ich, stell die Welt auf den Kopf. Aber er wird dir sagen, geh hin und verändere das und das in deinem Leben. Er ist gekommen, um dich da abzuholen, wo du stehst. Du musst dich nur mit diesem Jesus von Nazareth identifizieren. Ja zu ihm zu sagen. Ja, Herr, du sagst es. Weißt du, du musst nicht mit anderen Leuten argumentieren, warum du ihm nachfolgst. Folge Jesus nach vom Herzen. Nicht, dass du anderen Leuten erklärst und verteidigst, ich bin ein Christ, nur deshalb und deshalb. Wenn du mich heute fragst, warum ich ein Christ bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann das vielleicht gar nicht so genau sagen, will ja auch gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass mein Erlöser lebt. Ich lebe für die Erlösung. Ich gehe auf die Erlösung zu. Und was er noch so alles noch mit mir vorhat, da habe ich noch so viele Fragen und werde mich mal wundern, was er alles so mit mir noch macht und mit dir und mit uns. So, identifizier mit ihm, geh mit ihm, arbeite mit ihm zusammen, mach das Beste, was du kannst mit Jesus von Nazareth. Und du fängst ein Auferstehungsleben an zu leben. Äußerlich stirbst du, nimmst immer mehr ab, lässt immer mehr los. Innerlich wirst du aber immer lebendiger. Innen drin. Da jubelst und jauchst, wirst immer aktiver, immer brennender. Und am Schluss bist du so ein Nachkomme Jesu. Ein Nachkomme Jesu, ein Nachfolger Jesu. Und du sagst, ich weiß gar nicht, ich benehme mich wie Jesus. Genau das ist, was du dann erreichst. In der Nachfolge Jesu. Du benimmst dich plötzlich wie Jesus. Nach der Bibel heißt es, wer jetzt zum Glauben an Christus gekommen ist, wer Christus erlebt hat, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, weil er zum Vater nach Hause kam. Du warst tot und bist wieder lebendig geworden. Ein Wunder. Plötzlich bist du zu Hause und weißt gar nicht, wie es dir geht. Plötzlich wird ein Fest für dich veranstaltet. Plötzlich wird das Maskal für dich geschlachtet. Plötzlich wird Musik aufgespielt. Plötzlich ist was los. In dem Augenblick, wo wir uns aufmachen und riskieren und was unternehmen, fängt Gott an zu wirken an uns. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das war der erste Schritt. Er hat sich aufgemacht, ist losgerannt. Der Bauer rief vielleicht noch zurück. Komm, komm, bleib noch hier, du hast noch einen Vertrag mit mir. Er rannte los und kam zu Hause an. Immer, ich werde sagen, Vater, ich habe vor dir gesündigt und im Himmel. Vater, ich habe vor dir gesündigt und im Himmel. Und rennt auf den Vater zu. Und dann sieht er den Vater entgegenkommen. Und der Vater drückt ihm um den Hals. Der kann nicht mehr sprechen. Vater, ich habe gesündigt. Und dann sagt, komm, Junge, hör auf. Ich freue mich, dass du nach Hause gekommen bist. Weißt du, Gott freut sich über jeden, der nach Hause kommt. Denn wir sind ja sein Geschöpf, seine Kinder, seine Hände Werk. Gott will die Welt, die Menschen nicht dem Teufel überlassen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das musst du wissen. Das darfst du dir nicht ausreden lassen. Gott will nicht nur die Katholiken retten, Protestanten retten oder was weiß ich, Pfingster oder sonstige Volk, die Juden. Gott will die ganze Welt retten. Er will allen Menschen helfen. Das ist er. All den verlorenen Söhnen und Töchtern will er gnädig sein. Das darfst du wissen. Und nicht nur, er rettet nur die Juden. Vergiss es. Vielleicht die am allerwenigsten. Und die, die es nicht verdient haben, die rettet er. Die unwürdig vorkommen, die rettet er. Die nichts haben, die Armen, denen gehört das Himmelreich. Unsere Erlösung, die müssen wir zu Lebzeiten schon erfahren. Hier unten, ich weiß, mein Erlöser lebt und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Und wenn Jesus aufersteht, werden alle, die zu Jesus gehören, ein Teil von Jesus sind, mit auferstehen. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin schon auferstanden. Was sagt Jesus? Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Verstehst du? Was jetzt passiert, ist nur noch dieses Sterben bei mir. Verstehst du? Sterben in Raten. Ist ein Prozess. Das abgeben, das abgeben, das loslassen, das nicht mehr wichtig nehmen, dem nicht mehr nachlaufen und das sich dafür nicht interessieren. Das ist Sterben. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist das Evangelium. Und das, wenn Jesus aufersteht und er ist der Letzte, der sich aus dem Tode, aus dem Staub, aus, sagt der Hiob, erhebt, das ist mein Erlöser. Der wird auferstehen. Deshalb, du musst keinen Bammel haben über deine Auferstehung. Deine Auferstehung ist schon gesichert. Jesus ist auferstanden. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis, dass er lebt. Und wer da glaubt und getauft wird und so weiter, der wird selig werden. Hier ist alles drin. Der Heilige Geist gibt dir die Gewissheit, Jesus ist auferstanden. Nicht nur, weil die Bibel das sagt. Das spüre ich. Das merke ich. In der Ewigkeit zählt nicht, was andere gesagt haben, was die Kirche sagt, was die Gaukler sagen, was die Pastoren, Priester oder Prediger sagen, was der Heilige Geist sagt. Das zählt dort. Das zählt dort. Weißt du, jeder kann kommen und die Bibel auslegen, wie er will. Wir müssen die Bibel ausleben und nicht auslegen. Die Bibel wird ausgelebt. In Ewigkeit zählt nur, was Gott gesagt hat, was der Heilige Geist sagt, was sein Wort sagt. Und du musst jetzt prüfen, stimmt das? Ist das wahr? Du musst an die Bibel kritisch rangehen und du musst auch kritisch zu dir selber sein und kritisch zum Wort Gottes. Stimmt das überein zwischen mir und was in der Bibel drin steht, was Gott verheißen hat? Ist das in meinem Leben so? Und du wirst geschockt sein, das ist nicht so. Als ich merkte, Apostelgeschichte 2, die Apostel gaben mit großer Kraft Zeugnis, habe ich gemerkt, und ich habe mein Leben angeguckt. Ich war der größte Feigling, den es gab. Ich habe mich nicht getraut, wenn jemand sagte, bist du ein Christ, glaubst du an Jesus? Habe ich gesagt, ich weiß nicht genau. Ich war der größte Feigling. Weißt du, und das hat mich in meinem Herzen gebrannt. Ich möchte auch so wie die Aposteln aufstehen und sagen, das ist Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Aber ich war so ein Waschlappen. In allem Möglichen. Ich habe mir vorgenommen, das und das nicht zu tun und habe es getan. Und das, was ich, wie dem Paulus, ich elender Mensch. Und habe gesagt, ich brauche was. Und da habe ich gelesen, ich weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr Apostelgeschichte 2 gelesen. Pfingstgeschichte, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe gesagt, das musst du haben. Aber wie kriege ich das? Und dann, jemand hat gesagt, durch Beten und Fasten. Habe ich gesagt, gut, dann werde ich beten und fasten. Habe einen Tag, ich habe noch nie in meinem Leben gefastet. Und dann habe ich den ersten Tag gefastet. Ich habe meine Mutter mich einschließen lassen ins Zimmer, wo ich allein sein kann. Und weißt du, an dem Tag kocht meine Mutter so eine süße Speise, so eine gute Speise. Und es kommt durch die Türspalt unten der ganze Duft rein. Ich habe es abend nicht ausgehalten. Ich habe gesagt, Mutti, lass mich raus. Und dann bin ich rausgekommen. Und weißt du, ich war zuerst mal so traurig über mich selber. Ich muss ehrlich sagen, ich war so traurig, dass ich versagt habe. Ich war so traurig. Und dann abends bete ich noch, bevor ich einschlafe. An dem Tag bete ich und sage, lieber Gott, guck mal, ich wollte fasten, aber ich habe nicht geschafft. So ein Waschlappen bin ich. Eigentlich, was ich mir vornehme, das schaffe ich. Aber hier, wenn es ums geistliche Dinge geht, versage ich, bin in der Niete. Und dann sage ich, oh Herr, aber weißt du, ich habe gar nichts, ich habe nur dich und dein Blut und Jesus Christus und die Wahrheit und die Bibel und so weiter und preis Gott. Und plötzlich betete ich in Sprachen. Und plötzlich, abends, als ich mich so unwürdig fühlte, kam der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt immer dann, wenn wir uns unwürdig fühlen, wertlos vorkommen, Nieten, Versagen, Waschlappen sind. Dann kommt der Heilige Geist. Und ich habe Gott gepriesen, Gott gelobt. Und seitdem weiß ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und von dem Moment war eine Wende in meinem Leben. Habe ich meinem Kollegen dann erzählt, du, Robert hieß er, du weißt noch, wie heute mit mir so, nein, das ist noch ganz anders gekommen. Ich habe so gelächelt, so, war so glücklich, mein Mund war so voller Freude. Also ich bediene meine Maschine und der daneben sagt, Johannes, mit dir stimmt was nicht. Habe ich gesagt, ja, mit mir stimmt was nicht, ich weiß, mit mir stimmt was nicht. Ja, wo warst du? Wo hast du durchgefeiert? Ich habe gesagt, nirgends, wo ich war, zu Hause im Bett. Ja, aber irgendwas ist passiert. Da habe ich gesagt, du wirst es mir nicht glauben. Ich sagte die Wahrheit. Ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Sagt er, was denn? Ja, habe ich gesagt, ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und das hat mich so fasziniert. Und ich durfte meinen Robert an der Maschine ein paar Stunden später zum Heiland führen. Wir haben uns in der Pause dann hingekniet an der Maschine und das sein Leben Jesus übergeben. Du siehst also, das ist die Wirkung der Kraft des Heiligen Geistes. Mit dir stimmt was nicht. Und dann kannst du Zeugnis geben und Menschen erzählen, was mit dir passiert ist. Und er glaubt, sagt er, das, was du hast, möchte ich auch haben. Weißt du, die Leute müssen wieder Appetit nach dem Evangelium bekommen, Appetit auf Jesus bekommen, die müssen wieder Hunger nach Gott bekommen. Aber wenn wir so Larifare-Christentum ausleben, da braucht man sich nicht wundern. Wir sind nichts, wir können nichts, aus uns wird nichts. Nein, mit dir stimmt was nicht. Du musst in der Phase kommen, wo die Menschen dich angucken und sagen, sagen Sie mal, mit ihnen stimmt was nicht. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Das war's. Nur nebenbei. Da musst du den Leuten nicht viel erzählen. Die merken's. Die merken an deinen Früchten, die merken an deinem Geruch, an deine Verdampfung. Ja. Die merken, dass irgendetwas sich in deinem Leben getan hat. Du musst also sich selber prüfen, ob es stimmt oder wahr ist und nicht wahr ist, und das, ob das hält oder nicht hält, ob das gut ist oder das schlecht ist. Du musst selber herausfinden. Und das kannst du. Gott hat jedem Verstand genug gegeben, dass er herausfindet, was gut und schlecht ist. Und jeder, wenn der Mensch bisschen sensibel ist und nicht so verbohrt und nur nicht so vermasst von den Medien ist und was weiß ich von allem, weißt du, der wird ein Gefühl machen, wenn er mit Leuten redet, merkt er, du, der lügt ja. Das ist ein Schwindler, das ist ein Gauner. Der ist nicht echt. Weißt du, du wirst sensibel und du merkst, wenn die Leute dich anlügen. Und jeder kann das wissen, dass da was gespielt wird, dass das nicht echt ist. Aber wir sind nicht sensibel. Wir müssen wieder durch den Heiligen Geist sensibel werden. Und jeder kann sensibel werden. Aber der muss sich mal hinsetzen, sich Zeit für sich selber nehmen, mal sich selber kennenlernen, wie unsensibel er ist und wie stur und wie verstockt er ist. Prüfe selbst. Die törichten Jungfrauen, die erlebten die große Enttäuschung. Aber die Klugen, die haben gesagt, wer weiß das? Weißt du, wir müssen vernünftig, logisch rechnen und denken. Auch das gehört zum christlichen Leben. Nicht nur Halleluja, nein, Kopf einschalten. Gesunden Menschenverstand, die Logik. Es könnte sein, der verzieht, der kommt nicht. Aber wir nehmen jetzt sicherheitshalber einen Reservekanister mit. Für unsere Lampen, falls es ausgeht. An deiner Erlösung, deiner Heilsgewissheit musst du selber arbeiten. Musst du selbst dran denken. Es könnte zu spät sein, oder es könnte Zeit sich verzögern, könnte was dazwischen kommen. Du musst selbst sicher werden mit deinem Leben, mit deinem Glauben. Selbstsicher. Und Gott will uns Selbstsicherheit geben auf allen Gebieten. So, erkenne die Wahrheit und die Wahrheit wird dich freimachen von all diesen Lügen und von diesen ganzen Masken, die Leute sich aufgesetzt haben. Du siehst plötzlich die Leute mit Röntgenaugen. Du durchschaust sie. Und das ist das Schönste, was es gibt, Menschen zu durchschauen. Die erzählen dir so viel Schleim und dergleichen. Aber der Heilige Geist in uns gibt Zeugnis für unseren Geist, dass es nicht so ist. So, jeder weiß, wie Paulus, ob ich von Gott ergriffen bin oder von Jesus ergriffen bin oder nicht. Du weißt es wohl, ob du das bist oder nicht. Jeder kann es wissen. Lies Philipper 3. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Du kannst es wissen, ob du auf dem Weg zum Ziel bist oder nicht. Du weißt es. Das muss dir niemand erzählen. Herr Matthäus, sie sind auf dem Weg zum Leben. Weißt du, ob das überhaupt wahr ist, das weiß der nicht. Das weiß nur ich, ob ich auf dem Weg des Lebens bin. Ob ich die Gnade erfasst habe, begriffen habe, ob ich der Heiligung nachjage oder nicht. Mir kann niemand sagen, mach das und mach das, mach das. Ich muss es selber wissen. Und jeder kann das wissen, jeder soll das wissen, ob er das tut oder nicht tut. Und jeder muss wissen, was er hat und was er nicht hat. Gott hat keine Stiefkinder. Er behandelt alle gleich. Alle haben den gleichen Zugang zu Gott. Alle haben das gleiche Wort Gottes. Die gleiche Offenbarung, den Heiligen Geist. Alle hören die Predigt des Glaubens. Allen ist das Heil versprochen. Das liegt schon bereit. Du musst es nur kommen und dich bedienen. Wer Gott treu bleibt, der wird die Wahrheit erkennen und erfahren. Wenn Gott dich berufen hat, dann wird er dich auch herrlich machen. Und das musst du wissen. Hat er mich berufen, hat er mich nicht berufen? Ist er mit mir oder ist er nicht mit mir? Weißt du, und wenn du weißt, Gott hat mich berufen, dann wird er auch an mir arbeiten und dann erlaube ich auch, dass er an mir arbeitet. Das muss weg. Und das muss weg. Und das muss weg. Weißt du, wenn der liebe Gott an uns arbeitet, nimmt er uns Stück für Stück weg, was nicht taugt, was uns belastet, uns unnötig Zeit raubt. Das ist, was Gott in seiner Behandlung uns wegnimmt. Und dann wirst du sicher sein, Gott ist mit mir. Auch wenn du in die falsche Richtung gehst. Weißt du, der Jonas zittert unten in der Kajüte. Oh Gott, jetzt die Wellen, die sind so schlimm. Da muss bestimmt der Teufel am Werk sein. Nein, da war nicht der Teufel am Werk. Da war der Herr am Werk. Im Sturm war der Herr am Werk. Und weißt du, wenn Gott an dir arbeitet, wenn Gott eine Berufung über dein Leben hat, dann darfst du eines sicher sein. Gott arbeitet an dir. Denk an Josef. In die Grube geworfen, verkauft nach Ägypten, als Sklave im Potiphars Haus, dann ins Gefängnis wieder gelandet. Ja, Gott hat mich verlassen. Aber wo ist meine Berufung? Die er berufen hat, die macht er auch herrlich. Auch wenn du schwierige Wege gehst, auch wenn du unmögliche Wege gehst, es sind Gottes Wege. Wenn Gott dich berufen hat, wird er an dir feilen, sägen, schleifen, polieren, hämmern. Dann wird er treu sein. Weißt du, Gottes Wege sind, wenn jemand von Gott berufen ist, sind nicht alle, aber wenn jemand berufen ist, dann muss manchmal schwere Wege gehen. Das ist das merkwürdig. Gottes Wege sind schwere Wege. Manchmal menschlich unmöglich, aber sie haben ein gutes Ziel. Denk an Josef, denk an Jona. Wir erreichen es mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft und Gottes Gnade. Und du darfst sicher sein, wenn Gott seine Hand auf meinem Leben gelegt hat, dann kommt es zu seinem Recht. Auch wenn die ganze Hölle gegen mich ist und sich alle gegen mich verschworen haben. Wenn Gott uns ein Ziel vorgibt, du wirst mit mir regieren. Josef, du wirst König von Ägypten. Dann gibt er dir die Kraft, die Weisheit, die Mittel, die Fähigkeiten, das Know-how. Alles gibt er dir, dass du das tun kannst. Und du musst ein Kämpfer sein. Geschwister, nur wenn du kämpfst, kannst du auch siegen. Das musst du wissen. Wir leben nicht im Schlaraffenland. Und es gibt kein Schlaraffenland. Das ist nur in der Fantasie. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Unser Kampf des Glaubens ist nicht vergeblich. Keine Gabe, die Gott dir gibt, ist umsonst. Gott gibt uns und das darf ich einsetzen. Und wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, dann will er, dass du diese Gabe auch gebrauchst, wo du auch hinkommst. Und vielleicht ist nicht viel. Du hast eine fröhliche Ausstrahlung, dann strahl aus. Sei ein Sonnenstrahl. Verstehst du, wo du bist? Dann strahle, lächle, erfreue die Menschen. Weißt du, mach sie glücklich. Oh, verstehst? Dann lächle und alle werden lachen. Oder wenn du die Gabe des Tröstens hast, kein Einsatz ist unnötig, Gott lässt sich nicht schenken. Es wird alles vergoldet und vergolten werden. Bei Gott zählt, und wisst ihr, was bei Gott zählt? Die Liebe und die Treue. Und das darfst du wissen. Das ist, was bei Gott zählt. Liebe und Treue. Nicht die Menge der Arbeit. Liebe und Treue. Bei Gott zählt, wie du geliebt hast und wie treu du warst. Dabei geblieben. Bis zum Schluss. Alle, die nicht durchhalten, egal was sie sind, wenn jemand eine Gabe hat, Musik zu machen und nicht trainiert und trainiert und trainiert und trainiert, der wird es nicht schaffen. Alles Große. Weißt du, Gott hat Gaben gegeben. Die Menschen haben Gaben bekommen, aber die üben die Gaben nicht mehr. Die gebrauchen diese Gaben nicht. Gott erwartet von uns Treue und Liebe und das kann jeder. Also, was jeder wissen darf und kann und so weiter. Und das, was jedem möglich ist, du kannst treu sein und du kannst lieb sein. Und Liebe üben. Jeder kann Liebe geben und treu sein. Das ist kein Gewaltakt. Da musst du dich nicht vergewaltigen. Ich bleib dabei. Gott erwartet von uns nur Kleinigkeiten. Das Bekenntnis zu Jesus, ganz einfach. Jesus ist Herr. Ob er jetzt dein Herr ist, in allen Bereichen, ist eine andere Frage. Es ist auch gar nicht gefragt worden. Du musst nur sagen, Jesus ist Herr. Aber langsam wird er dein Herr. Stück für Stück. Was hast du da gesagt? Jesus ist Herr. Ja, wessen Herr? Ja, meiner. Verstehst du? Und so langsam kommst du an die Sache ran. Und das ist das Mindeste, dass du Jesus bekennst als den Herrn. Und das Bekenntnis für Jesus heißt eigentlich dann auch gleichzeitig ein Stück Leiden. Verachtet zu werden. Was? Gehörst du auch zu diesem Jesus? Folgst du ihm auch nach? In dem Maß, wie wir für Christus dann leiden, er ist mein Herr, aus Liebe zu Jesus mache ich. Warum ich tust du? Aus Liebe zu Jesus. Verstehe auch nicht, aber ich liebe ihn und ich denke, dass er sich freut, wenn ich das tue. Ich verherrliche ihn damit. Viele leiden für ihre Dummheiten. Und die Geschwister, da liegt kein Segen, wenn du für deine Dummheiten leidest. Für deinen Trotz, deinen Leichtsinn, deine Faulheit, dein Ungehorsam, deine Selbstsucht, deinen Egoismus. Aber wenn du für Jesus leidest, um seine Sache, um sein Werk, da liegt ein Segen drauf. Für Jesus leiden ist Leiden wegen des Glaubens, weil du zu ihm gehörst. Du sagst, er ist Herr. Er ist der Beherrscher des Universums. Wegen ihm wirst du dann ja gekränkt und dergleichen. Weißt du, wenn wir das Evangelium lesen, die Bibel lesen, wir sollen immer das Kleingedruckte auch noch lesen. Das ist, was da drin die Abmachung gibt und was Konsequenzen des Glaubens fordert. Normalerweise, wir als Gläubige werden nicht bewundert. Da wird kein roter Teppich ausgerollt. Wir erwarten dich. Nein, wenn du Jesus nachfolgst, da wartet kein Empfangskomitee in dieser Welt. Da wirst du verfolgt, verachtet, verspottet. Und das musst du auch wissen. Du musst wissen, wenn du ein echtes Kind Gottes bist, dann musst du die Schmach Christi leiden. Das gehört dazu. Gehört dazu. Überwinder werden gekrönt. Und das ist eine Überwindung. Ich diene Jesus trotzdem. Ich bleibe trotzdem treu. Ich gehe trotzdem den Weg zu Ende. Was ich angefangen habe, ich bin kein Waschlappen, das bringe ich auch zu Ende. Das ist das Normalste. Du darfst gewiss sein, dass dann in dem Moment, wenn du so entschlossen und entschieden bist, dass der das gute Werk in dir angefangen hat, auch vollbringen wird und vollenden wird. Aber du musst erst mal den ersten Schritt tun. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Das ist diese Vollendungsgewissheit. Ich bleib dabei und weil ich dabei bleibe, wird Gott mir in meiner Schwachheit helfen. Denn der Gott, der was anfängt, der vollendet auch. Gott macht keine halben Sachen. Lukas Kapitel 6, Vers 40. Ein Jünger ist nichts über den Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird so wie sein Lehrer. Also wenn du vollendet wirst, wirst du plötzlich so wie Jesus. Jeder, der vollendet wird, jeder, der dabei bleibt, jeder Vollendete, jeder, der das gelernt hat, das verstanden hat, das umsetzt, wird wie sein Meister, der wird ihm gleich. Aber er ist nicht über den Meister, wenn er sich bekehrt. Gott hat uns alles so ausgelegt, dass alles ausreift, dass sich alles entwickelt, Gutes und Böses. Die Gemeinde Jesu muss ausreifen, die Gerechtigkeit muss ausreifen, aber auch die Ungerechtigkeit. Deshalb nimmt die Ungerechtigkeit zu in der Welt. Und jetzt müssen wir lernen, in dieser Welt zurechtzukommen. Haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen, hat Christus gesagt. Alles muss ausreifen, deine Erlösung, dass du mehr und mehr verstehst, was Erlösung wirklich ist. Nicht nur Halleluja sagen und nicht nur, ich glaube an Jesus oder ich kann beten. Weißt du, Erlösung ist geistliches Leben. Das muss ausreifen, das geistliche Leben. Die Gnade muss ausreifen in meinem Leben. Die Liebe muss ausreifen. Der Glaube muss ausreifen. Weißt du, mit dem Senfkorn-Glauben fängt alles an. Aber der Senfkorn-Glaube wird größer und größer und größer und größer. Meine Dienste, meine Hingabe muss ausreifen. Auch das Böse muss ausreifen. Die Israeliten konnten nicht vorher ins gelobte Land, weil die Gräuel der Kanaaniter noch nicht ausgereift war. Die Sünde war noch nicht ausgereift. Deshalb kann Gott manches nicht tun, weil das eine wie das andere noch nicht ausgereift ist. Und alles muss das volle Maß erreichen, damit die Ernte eingebracht wird. Und wenn alles, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wenn so alle, die fürs ewige Leben bestimmt waren, wenn die begriffen haben, wenn die dazugekommen sind, dann wird der Herr erst kommen. Und dann werden die Gerichtsengel losgelassen. Offenbarung 6, Vers 9, das ist sogar ein Siegel für die Seelen unter dem Altar. Auch eure Brüder müssen noch dazukommen, diese Märtyrer. Und dann werden sie alle erlöst. Weißt du, dann müsst noch warten, bis eure Brüder mitkommen, um das Zeugnis des Jesu willen. Und die haben geschrien, wann rächst du dich, Herr? Und so weiter. Aber das Maß muss voll werden. Auch in unserem Leben muss das Maß voll werden. Und genauso nicht zu früh und nicht zu spät. Gott holt uns richtig ab, wenn die Zeit ist. Kairos, die göttliche Zeit. Also du darfst Glaubensgewissheiten haben. Gott lässt die Seine nicht in Ungewissheit. Gott lässt die Seine nicht in Stich. Gott kommt nie zu spät, aber er kommt auch nie zu früh. Ich hätte gerne, dass er ein bisschen früher kommen würde. Aber nein, er kommt immer im rechten Augenblick, im Kairos. Unsere Zeit ist immer, aber seine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Heilige Geist gibt uns die Gewissheit, er öffnet uns die Augen, gibt Gewissheit, dass derer, die bei uns sind, mehr sind als die draußen in der Welt. Der Gläubige weiß, Römer 4, Vers 21, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und wenn du das weißt und davon überzeugt bist, weißt du, unser Wissen muss zu einer Überzeugung werden. Und was ich hier tue, ich predige das Evangelium, ich bezeuge, aber überzeugen kann nur der Heilige Geist. Dich kann nur der Heilige Geist überzeugen, nicht meine Predigt. Nicht das Bibellesen, nicht was man dir erzählt. Dich kann nur der Heilige Geist überzeugen. Wir bezeugen ja nur. So, Gott muss mir helfen, damit ich sagen kann, ja, ich bin gewiss, dass Gott mich angenommen hat. Ich bin gewiss, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Wissen gehört überhaupt zum größten im geistlichen Leben überhaupt, das ist das Wichtigste. Wenn du das weißt, dann kann passieren, was da will. Dann kann die Welt untergehen von mir aus. Du weißt, meine Seele hat einen Anker, meine Seele hat einen festen Punkt, meine Seele hat ein Zuhause, meine Seele darf nicht angerührt werden. Ein schönes Lied, und das werden wir gleich singen, hat Fanny Crosby geschrieben, seliges Wissen, Jesus ist mein. Verstehst du das? Das ist ein seliges Wissen. Jesus ist mein. Füllt mir das Herz mit himmlischen Schein. Wiedergeboren, frei von der Sünde. Unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen. Jesus zu ihr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, du nur allein. Seliges Wissen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir für dieses selige Wissen, für diese Heilsgewissheit, für diese Glaubensgewissheit, für diese Entrückungsgewissheit, für diese Vollendungsgewissheit, ja, für die ganzen Gewissheiten der Heiligen Schrift, was du deinen Kindern gegeben hast. Wir können das wissen, ganz gewiss, Herr, dass du der Letzte bist, der sich aus dem Staub erhebt, und mit dir werden wir mit auferstehen. Halleluja, da werden wir mit dir leben, mit dir bei dir sein. Gloria, und da, wo du bist, da werden wir auch sein. Das ist die Bestimmung, und wir haben diese Bestimmungsgewissheit, was du von deinem Wort uns bestimmt, uns gesagt, uns verkündigt hast, das geht hundertprozentig in Erfüllung. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Halleluja, ich kann wissen, aufs Gewisseste, dass mir mein Schuldbrief zerrissen ist. Halleluja, seliges Wissen, Jesus ist mein. Amen.